Guten Morgen, liebe Gemeinde. Schön, dass ihr da seid, dass wir heute zusammen Abendmahl feiern können. Es ist ja wirklich so ein besonderes Ritual, was Jesus uns da mitgegeben hat, dass wir, wie ich den Kindern schon gesagt habe, dass wir nicht einfach nur Worte haben, durch die wir erinnert werden. Worte sind irgendwie so schnell wieder vergessen, sondern dass wir das mit allen unseren Sinnen erleben können, was es bedeutet. Und ihr seht schon, ich habe meine Predigt, vielleicht seht ihr es auch nicht so gut, ganz da oben überschrieben mit die Rettung. Ja, mir reicht's. Die Rettung. Und an sich wissen wir, durch wen wir gerettet werden. Wir feiern das ja heute. Aber ich will trotzdem darüber reden. Und vielleicht, ja, von einer anderen Seite etwas daran gehen. Lasst mich das erläutern. Es gibt viele Bibelgeschichten, auch im Alten Testament, in denen es eigentlich im Kern um Jesus geht. Das sieht man jetzt vielleicht nicht so ganz auf den ersten Blick, weil da das Wort Jesus natürlich nicht vorkommt. Aber im Grunde genommen geht es um Jesus. Schauen wir uns zum Beispiel David und Goliath an. Bekannte Geschichte, ich bin mir ziemlich sicher, dass jeder die Geschichte kennt. Wenn es jemanden gibt, der diese Geschichte nicht kennt, ist auch nicht schlimm. Allerdings erzähle ich sie nur dann, wenn jemand sie nicht kennt. Also gibt es irgendjemand, der die Geschichte nicht kennt? Nee, dann brauche ich sie nämlich nicht nochmal erzählen. Dann ist allen klar, worum es geht. David und Goliath. David ist so ein kleiner Hirtenjunge, der hingeht und diesen riesen Goliath besiegt. Und ihr habt wahrscheinlich alle in der Sabbatschule schon den Satz gehört, wenn du nur so viel Glaube hast wie David, dann kannst du alle Riesen in deinem Leben besiegen. Oder sowas in der Richtung. Uns wird erzählt, wir sollen sein wie David und dann kommen wir gut durchs Leben, dann schaffen wir das, dann können wir alles besiegen. Wenn wir nur genug Glauben haben, dann können wir aufhören, so egoistisch zu sein. Vielleicht ein etwas grafischeres Beispiel. Wir können, wenn wir nur genug Glauben haben, aufhören, Pornos zu gucken. Wenn wir nur genug Glauben haben, können wir aufhören, immer wütend zu werden. Wenn wir nur genug Glauben haben.
Es gibt einen sehr jungen Autor.
Jefferson Bethge heißt er. Er hat ein Buch geschrieben, Warum ich Religion hasse und Jesus liebe. Ziemlich interessant geschrieben, weil es so unglaublich Jesus-zentriert ist. Er zielt einfach wirklich mit allem, was er sagt und schreibt, auf Jesus. Und er schreibt jetzt in Bezug auf David. Wenn ich nur genug Glauben habe, kann ich aufhören, mir Pornos anzuschauen. Wenn ich nur genug Glauben habe, muss ich nicht mehr wütend werden. Das Problem war bloß, dass es einfach nicht funktionierte. Ich brachte all meinen Glauben auf. Ich betete und sagte Gott, dass diesmal alles anders werden würde. Wenn ich in Versuchung kam, zitierte ich Bibelverse. Aber ganz egal, was ich auch tat, wenn ich meine Riesen, Begierde, Stolz, Selbstgerechtigkeit niedergestreckt hatte, dann ging ich schnurstracks zu ihnen, fühlte ihren Puls und dann standen sie wieder auf und prügelten mich grün und blau. Ich versuchte immer wieder, wie David zu sein. Aber mir wurde klar, dass ich einfach nicht David war. Uns wird gesagt, wir sollen wie David sein, aber irgendwie schaffen wir es nicht. Und wir stellen fest, wir spielen in diesem Stück die falsche Rolle. Wir versuchen, David zu spielen, aber das ist gar nicht die Rolle, die Gott für uns in diesem Stück vorgesehen hat. Wenn wir es als Theaterstück betrachten, dann gibt es eigentlich so drei Hauptrollen. Die erste Rolle, logisch, David. Die zweite Rolle ist Goliath. Die will natürlich keiner von uns spielen. Die dritte Rolle, das ist die, die wir oft vergessen. Das ist das Volk Israel, das auf den Zuschauerrängen sitzt. Und diese Geschichte wird beschrieben in 1. Samuel 17. Und dort heißt es, das Volk zitterte vor Angst. Oder auch in anderen Übersetzungen heißt es, dass die Israeliten erschraken und bekamen große Angst. Und eigentlich sind wir mehr wie dieses Volk Israel. Wir sitzen auf den Rängen und schauen zu und haben Angst, weil wir es nicht schaffen, diese Riesen zu besiegen. Und das wiederum macht David in dieser Geschichte zu Jesus. Jesus ist derjenige, der den Riesen besiegt. Und in diesem Fall ist es nicht nur ein Feind, der das Volk bedroht, sondern es ist der Feind, der die Menschheit bedroht. Es ist die Sünde, die Jesus besiegt hat. Jesus hat seinem Gegner, der Sünde, den Kopf abgehackt, sodass sie keine Macht mehr besitzt. Und deshalb können wir auch ganz offen sein in Bezug auf unsere Sünden und unser Versagen. Denn nicht wir müssen es schaffen, diese Riesen zu besiegen, sondern Jesus ist derjenige, der die Riesen besiegt. Und dann können wir auch zugeben, wenn wir immer wieder über die gleiche Sünde stolpern. Dann dürfen wir auch ruhig Versager sein und Jesus den Kampf überlassen. Und wenn wir in dieser Geschichte das Volk Israel sind, dann sollten wir unsere Rolle richtig spielen. Dann sollten wir nicht versuchen, uns groß zu machen und zu zeigen, was für Helden wir sind, indem wir diese Sünde besiegt haben. Wir sollten die Rolle richtig spielen und zugeben, dass wir Angst haben, dass wir es nicht schaffen, wenn nicht Jesus Goliath niederstreckt. Gott hat uns in seiner Geschichte in der Rolle des Volkes Israel vorgesehen, nicht als Helden. Und sowohl David in der Geschichte als auch Jesus haben sehr ungewöhnliche Mittel verwendet, um ihre Gegner zu besiegen. David hatte bloß eine Steinschleuder und so kleine Steine und seinen Mut. Und Jesus kam nicht als politischer Herrscher. Er kam nicht und hat gesagt, hier, ich will jetzt hier alle Macht an mich reißen, sondern er kam in Demut. Er hat gedient so sehr, dass er am Ende gestorben ist. Seine Wege sind nicht unsere Wege. Wenn wir in dieser Rolle gewesen wären, hätten wir es wahrscheinlich nicht so versucht. Aber zum Glück führen nicht unsere Wege zur Rettung, sondern seine Wege. Welche Rolle spielst du? Dafür feiern wir auch Abendmahl, um uns bewusst zu machen, dass wir nicht die Rolle des Retters spielen. Wir sind nicht diejenigen, die uns befreien, sondern Jesus ist derjenige, der Goliath niederstreckt. Jesus ist derjenige, der uns rettet. Aber die Frage ist, Rettung wovon? Wenn mich jemand fragt, was ich so falsch mache, dann muss ich ein bisschen überlegen. Ich bin in der Gemeinde aufgewachsen. Ich habe nicht so eine Geschichte, wo ich irgendwie mal vom Glauben abgefallen wäre und in irgendeine schiefe Bahn gekommen wäre. Ich habe immer an Gott geglaubt. Ich kann euch von keinem Moment erzählen, an dem ich nicht an Gott geglaubt habe. Und manchmal werde ich überheblich und denke mir, eigentlich bin ich doch ganz gut. Eigentlich muss ich doch gar nicht gerettet werden. Oder? Ich muss ein bisschen nachdenken. Aber nachdem ich ein bisschen überlegt habe, fällt mir doch was ein, was vielleicht nicht so ganz gut läuft. Und damit es nicht so abstrakt ist, mache ich es konkret und sag euch, was bei mir so eine Sache ist, in die ich immer wieder reinstolpe. Für mich ist so, benutzen wir das Wort Versuchung. Eine Versuchung für mich ist, dass ich gerne berühmt bin. Ich will, dass die Leute mich sehen. Ich stehe gerne auf Bühnen. Ich stehe gerne im Rampenlicht. Ich will, dass die Leute meine Predigten gut finden und dass ich zu immer größeren Veranstaltungen eingeladen werde, auf immer größere Bühnen. Und das will ich dann nicht, weil ich Gott damit ehren will, sondern einfach, weil ich berühmt sein will. Und das fällt mir nicht auf den ersten Blick auf. Ich kann es ziemlich leicht kaschieren. Ich meine, ich bin Prediger. Da kann ich immer eine fromme Erklärung liefern. Aber wenn ich genau hinschaue, sehe ich, dass es manchmal wirklich mein Wunsch nach Ruhm ist. Und ich stolper immer wieder drüber. Ich muss immer wieder Gott darum bitten, dass er das in mir wegnimmt. Dass wenn er mich weiterführt, dass ich das nicht tue, weil ich berühmt sein will, sondern um seines Namens willen. Und ich muss mich immer wieder daran erinnern, ich muss immer wieder zu Gott zurückkommen und sagen, es tut mir leid. Eigentlich will ich dich ehren. Vielleicht geht's euch so wie mir, dass ihr ein bisschen braucht, bis ihr herausfindet, was eure Versuchung ist. Dass ihr ein bisschen überlegen müsst, in euch graben müsst, vielleicht auch in Bereiche schauen müsst in euch, die ihr eigentlich nicht so gerne anschauen wollt. Es ist viel leichter, darüber zu reden, dass Jesus uns rettet, als darüber nachzudenken, wovon wir eigentlich gerettet werden müssen. Wenn es konkret wird in unserem Leben, ist dann nicht mehr ganz so angenehm. Jesus sagt in den Evangelien immer wieder, dass wir darum beten sollen, dass wir nicht in Versuchung geraten. Eine der markantesten Stellen ist, als er mit seinen Jüngern am Abend, bevor er verraten wird, nach Gethsemane geht und er betet dort. Und er sagt seinen Jüngern, bleibt hier, bleibt wach und betet, dass ihr nicht in Versuchung fallt. Und dann geht Jesus weg und betet selbst. Und die Jünger schlafen ein. Und auch an anderen Stellen, im Vaterunser zum Beispiel, wir beten das immer wieder und führe uns nicht in Versuchung. Aber wie oft beten wir das tatsächlich bewusst? Ich weiß, dass ich es nicht so oft mache. Führe mich nicht in Versuchung. Vielleicht sollten wir das öfter tun. Dieses Gebet sprechen, das Jesus seinen Jüngern in der schlimmsten Stunde seines Lebens gibt. Vielleicht sollten wir öfter beten, dass Gott uns bewahrt vor dem, was uns immer wieder zu Fall bringen will. Vor den Riesen, die immer wieder versuchen, uns reinzulegen. Vielleicht brauchen wir doch Rettung, wenn wir ganz ehrlich sind. Und ich wünsche mir, dass diese Gemeinde hier ein Ort sein kann, wo Menschen hinkommen können, die Rettung brauchen. Dass wir nicht ein Ort sind, wo nur perfekte Christen sein können. Und ich weiß, diese Gemeinde ist so ein Ort. Ich habe das erlebt, dass hier nicht jeder perfekt sein muss, dass die Menschen trotzdem akzeptiert sind. Aber weil heute Philadelphia-Tag ist, vielleicht habt ihr es noch gar nicht mitgekriegt, von der Vereinigung her ist auf jeden Fall heute Philadelphia-Tag und deshalb erwähne ich es auch nochmal. Philadelphia, das griechische Wort für Bruderliebe oder Geschwisterliebe. Und ich wünsche mir, dass diese Gemeinde so ein Ort ist, in der Geschwisterliebe herrscht, in der wir nicht verurteilen, in die wir kommen können und zugeben können, ich brauche Rettung. Es gibt da Dinge, Die laufen nicht gut. Ich glaube, es schadet niemandem, wenn wir uns immer wieder selbst daran erinnern, dass wir so ein Ort sein wollen, an dem wir den Menschen gnädig begegnen. Das haben wir festgestellt, wir werden gerettet durch Jesus. Und das feiern wir heute. Und wir haben gesehen, wir müssen tatsächlich gerettet werden. Aber jetzt ist die Frage, wenn wir gerettet werden, wofür? Wir sind auf dieser Erde im Durchschnitt so etwa 70 bis 80 Jahre. Ist das unsere Perspektive? Werden wir gerettet, damit wir hier auf der Erde ein gutes Leben führen können, dass wir eine gute Zeit verbringen, schöne 80 Jahre? Aber wir sind Christen. Wir glauben, dass es mehr gibt. Dass es etwas anderes gibt, wofür wir gerettet werden. Aber ich glaube, dass manchmal unbewusst unsere Perspektive eher hier ist. Dass wir versuchen, hier zu leben. Dass wir eigentlich nicht so oft an die neue Welt denken. Paulus schreibt im 1. Korintherbrief: Wenn aber gepredigt wird, dass Christus aus den Toten auferweckt sei, wie sagen einige unter euch, dass es keine Auferstehung der Toten gebe? Wenn es aber keine Auferstehung der Toten gibt, so ist auch Christus nicht auferweckt. Wenn aber Christus nicht auferweckt ist, so ist also auch unsere Predigt inhaltslos. Inhaltslos aber auch euer Glaube. Wenn wir diese Perspektive nicht haben, dann können wir es sein lassen, dann können wir nach Hause gehen. Wenn wir nicht glauben, dass es nicht mit dem Kreuz geendet hat, sondern Jesus auferstanden ist, dann können wir wieder gehen. Dann ist es inhaltslos. Wenn wir nicht wissen, wofür wir gerettet werden, dann ist unser Glaube inhaltslos. Vielleicht brauchen wir mal wieder so einen Perspektivwechsel. Dass wir wegkommen von den 80 Jahren unseres Lebens hin zu einer neuen Welt. Aber wie stellst du dir den Himmel vor? Was ist für dich die neue Welt? Ist es der Horror für dich? Langeweile? Schönheit? Wenn du über die neue Welt nachdenkst, freust du dich? Oder weißt du nicht so ganz, was du erwarten sollst und, naja, mal sehen, was dann kommt? Vielleicht hilft eine Geschichte, über die ich gestolpert bin, uns die Vorfreude auf den Himmel wieder ein bisschen zurückzugeben. Diese Geschichte handelt von einem Pastorenehepaar in den USA. Sie heißen Lisa und Kevin Goff. Die arbeiten in Arizona, haben da eine Kirche. Und als Lisa 32 Jahre alt war, wurde sie mit ihrer Familie in einen ziemlich schlimmen Autounfall verwickelt. Sie sind über eine Kreuzung gefahren und ein LKW ist über eine rote Ampel und hat sie von der Seite voll getroffen und das Auto ist ewig weit weggeflogen. Und da es von der Seite kam, haben die beiden, die auf der Seite saßen in dem Auto, das meiste abgekriegt. Und die Frau, die Lisa, hatte sehr schwere Verletzungen. Sie hat sich zweimal die Wirbelsäule gebrochen im Hals und dreimal im Rücken. war das Gesicht entstellt, die Nase war irgendwie komplett ab und die mussten dann in den kommenden 18 Monaten Schädelteile aus ihrem Schädel nehmen und das Gesicht komplett rekonstruieren. Und ihr Sohn, sie haben 3 Söhne, 2 davon Zwillinge und ein älterer. Und der Sohn, der halt außen saß, von dem, da ist ein Teil des LKWs in seinen Hals. Und er ist kurze Zeit später im Krankenhaus gestorben. Aber weil Lisa selber so verletzt war, konnte sie nicht dabei sein, als er gestorben ist. Der Rest der Familie konnte da sein und sich nochmal von ihm verabschieden. Aber sie war selber noch im Koma. Und als die Beerdigung war, ist sie nur mit dem Krankenwagen für 2 Stunden hingefahren worden, in so einem kompletten Körpergips. Und sie konnte nicht mal dann zur Grabstätte gehen. Und sie sagt, dass ihr sehnlichster Wunsch einfach nur war, ihren Jungen noch einmal halten zu können. Noch einmal ihm einen Abschiedskuss geben zu können. Und einige Monate später schreibt sie, dass ihr Herz einfach so geschmerzt hat, fast ein physischer Schmerz wegen diesem Verlust. Sie wollte einfach nur noch einmal ihrem Sohn durch die blonden Locken streichen. Und eines Nachts, da hatte sie sich in den Schlaf geweint, als Gott ihr ein übernatürliches Geschenk gegeben hat. Und sie beschreibt es in ihren Worten und ich habe daraus ein Video gemacht. Klopfen an der Hintertür unseres Hauses geweckt. Als ich die Tür öffnete, fühlte es sich an, als würde mein Herz stehen bleiben. Ich sah in die wunderschönen blauen Augen meines kostbaren jungen Brandon, der mit offenen Armen dastand, um seine unglückliche Mami zu umarmen und zu lieben. Ich nahm ihn hoch und trug ihn hinüber zum Sofa. Ich sah ihn mit Tränen an und sagte, ich habe dich so sehr vermisst. Ich will einfach bei dir sein. Er sagte, ich weiß, Mami, aber es wird nur noch eine kurze Zeit dauern und dann sind wir für immer zusammen. Ich sagte, ich weiß, ich vermisse dich einfach jetzt gerade. Ich sah in seine Augen und fragte, wie geht es dir? Ich bin in der Kirche groß geworden und ich habe all die Geschichten gehört darüber, wie wundervoll der Himmel ist, dass die Straßen aus Gold sind und die Tore aus Perlen. Ich wusste, dass Brandon in der Gegenwart Jesu war, aber er brauchte trotzdem seine Mami. Alles, was ich sehen konnte, war mein kleiner Junge, der alleine auf diesen Straßen aus Gold herumlief, umherirrend und sich fragend, wo seine Mami ist. Als ich Brandons Gesicht ansah, war ein heller Schein um ihn herum. Als er mir antwortete, hellte sein Gesicht auf und er strahlte. Oh Mami, es ist so toll! Ich kann dir nicht mal sagen, wie wundervoll und toll es ist. Ich hatte das Lächeln meines Jungen noch nie so groß gesehen und er hatte ein Lächeln, das den Raum erhellte. Das hier war anders. Er strahlte ein Licht aus, eine Freude so greifbar, dass ich nichts Vergleichbares jemals vorher oder hinterher erlebt habe. In diesem Moment wurde mein Herz vom Frieden Gottes überwältigt, der mir versicherte, dass es meinem Baby gut ging. Nichts auf dieser Erde könnte ihm das geben, was er an diesem herrlichen Ort erlebte. Nun war er wirklich zu Hause. In diesem Moment hatte Gott mir gegeben, wonach ich mich gesehnt und wofür ich gebetet hatte. Ich nahm ihn in meine Arme und küsste sein kleines Gesicht, sang für ihn und fuhr mit meiner Hand durch seine weichen, blonden Locken. Nach einiger Zeit ging die Sonne auf und er sagte, Mami, ich muss jetzt los. Wenn die Sonne aufgeht, muss ich zurückgehen. Also ging ich mit ihm zur Hintertür und gab ihm einen Abschiedskuss. Und in dem Moment, in dem ich die Tür schloss, wachte ich auf. Zuerst lag ich ungläubig, dass das nur ein Traum gewesen war im Bett. Aber es hatte sich so wirklich angefühlt, als wäre ich in der Gegenwart meines Sohnes gewesen. Ich hatte sein Gesicht gefühlt und seine weichen Locken und hatte seinen süßen Duft gerochen. Ich weiß, mir wurde das Geschenk gemacht, meinen Sohn noch einmal festzuhalten.
Ich werde für immer dankbar sein für Gottes unveränderliche Liebe zu mir und seinen Wunsch, jede gebrochene Stelle in unserem Leben zu heilen. Ich wurde durch ein Klopfen an der Hintertür unseres Hauses geweckt. Als ich die Tür öffnete, fühlte es sich an, als würde mein Herz stehen bleiben.
Für mich hat diese Geschichte irgendwie, ja, das ausgedrückt. In dieser Geschichte kann ich das spüren, dass der Himmel einfach wunderschön sein wird. Nicht, weil die Straßen aus Gold sind oder so, davon hat der Junge ja gar nicht erzählt. Aber es ging ihm einfach gut. Darauf freue ich mich. Danach sehne ich mich auch. Ich sehne mich danach, in der Gegenwart Gottes zu sein, immer. Freust du dich auf die neue Welt? Freust du dich auf das, was kommt? Freust du dich auf das, wofür Jesus dich gerettet hat? Auf das, was Jesus dir ermöglicht? Wenn nicht, sollten wir vielleicht auch um diese Vorfreude beten. Ich habe noch ein Zitat von C.S. Lewis mitgebracht. Er sagt, wenn du die Geschichte studierst, wirst du herausfinden, dass die Christen, die das meiste für die gegenwärtige Welt getan haben, genau die waren, die am meisten an die Nächste dachten. Erst seitdem Christen größtenteils aufgehört haben, über die andere Welt nachzudenken, wurden sie in dieser Welt so ineffektiv. Es ist diese Perspektive, die uns Hoffnung gibt, die uns Kraft gibt, Vorfreude und die uns dann auch ermöglicht, in diesem Leben alles zu tun. Und ich will diese Predigt schließen mit der Herausforderung an euch, dass ihr die zwei Sachen, die ich gesagt habe, in euren Gebeten umsetzt. Dass ihr erstens dafür betet, dass ihr nicht in Versuchung geführt werdet. Und zweitens dafür betet, dass Gott euch Vorfreude schenkt auf seine neue Welt. Amen. Der Gott des Friedens aber sei mit euch allen. Amen.
Amen.